Happy Shooting Special.
Happy Shooting, Folge 240, aus dem Knast. Die heutige Folge wird euch präsentiert von enjoyyourcamera.com. Tja, hallihallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hier ist der Boris von happyshooting.de. Ja, Happy Shooting Special, denn heute ist eigentlich gar keine richtige Happy Shooting Folge. Ja, letzte Woche war ja gar keine Folge, denn der Chris, der hat ja einen Workshop in Toronto gemacht. Denn kann das hier, kann das auch da. Na, wie dem auch sei. Jedenfalls habe ich gesagt, wenn du schon noch einen Urlaub hinten dran hängst, wie wär's denn, wenn du den Hörern und auch mir mal so eine kleine Grußbotschaft schickst und mal ein bisschen was erzählst, was du denn da drüben überhaupt alles so gemacht hast, wie es dir da drüben so ergeht und ja, was macht man eigentlich in Kanada? Ich habe erfahren, man fotografiert zum Beispiel den Knast. Da gibt's inzwischen übrigens auch ein ganz nettes Video zu, live aus dem Knast mit Chris sozusagen. Naja, aber was rede ich lange? Chris, erzähl doch mal, was machst du da drüben so?
Aufnahme? Läuft. Also, wie man vielleicht hört, also erstmal hier ist Chris und hier ist nicht Happy Shooting, sondern nur ein kleiner Update. Wie man vielleicht hört, es halt etwas in diesem Raum. Das liegt dran, ja, dass der Raum halt. Ich sitze hier mit?
Mit der Moni, hallo.
Genau, und wir sind in Toronto im Moment, haben hier einen Workshop gehalten, haben ein wenig Urlaub noch drumherum gepflanzt, vorne und hinten jeweils ein paar Tage. Und ja, das ist der Grund, warum es diese Woche schon wieder kein Happy Shooting gibt. Aber wir dachten, wir schicken jetzt mal ein kleines Hallo in die Happy Shooting Runde und erzählen mal ein bisschen, was wir so alles getan haben. Einfach damit ihr so, naja, damit ihr nicht so schlimm weinen müsst, bis dann nächste Woche Boris und ich wieder da sind. Ja, weil wir fliegen jetzt am Freitag fliegen wir zurück.
Am Freitag, späten Nachmittag, genau.
Genau, späten Nachmittag, dann sind wir am Samstag wieder da, übers Wochenende noch ein bisschen erholen, und einrenken und dann, ja, dann geht's los. Ja, wir haben gerade gefrühstückt und wollen heute mal noch ein bisschen los. Den, wie heißt der Markt?
Gute Frage. Also, St. Irgendwas.
St. Irgendwas. Toronto hat viel zu bieten. Toronto ist eine geile Stadt hier in Kanada. Uns wird gesagt, andere Städte in Kanada seien auch toll und wir sollen doch da auch mal hinkommen und auch noch einen Workshop halten. Aber das war jetzt dieses Jahr das zweite Mal, dass wir in Toronto waren. Bei unseren Freunden Sean und Michelle, die auch Fotografen sind und die uns hier ihre Wohnung für den Workshop zur Verfügung gestellt haben. Wobei viel waren wir in der Wohnung nicht. Wir waren nämlich auch tierisch viel
unterwegs, genau.
Ja, jetzt lass mal schauen. Also wir haben ein paar ganz interessante Sachen hier gesehen. Wir waren zum Beispiel, wir waren im Knast, genau. Sean, muss man dazu sagen, Sean Galbraith ist spezialisiert auf Urban Exploration. Also der Mann steigt quasi in jedes Gebäude ein, ob er darf oder nicht. Und ja, also altes Zeug, Zerfall, das macht schon total Spaß. Ist auch sehr spannend und ja, er hat uns dann ins Gefängnis gebracht und zwar nach Peterborough,
genau.
Und dort ins County Jail. Das war jetzt aber nicht ganz illegal.
Nee, also da muss man dazu sagen, es ist nicht nur der Mensch, der in alles einsteigt und über sämtliche Zäune und durch alle Fenster und so, sondern es ist auch der Mensch, der irgendwie jeden kennt und der hat, wie es die Vorsehung so wollte, eine gute Bekannte, die bei Gericht, also die für das County tätig ist und die dort in dem Gerichtsgebäude arbeitet. Und an dieses Gerichtsgebäude angeschlossen ist der alte, inzwischen nicht mehr genutzte Gefängnisbau von Peterborough. Und den haben wir uns dann ganz legal so mit richtig Aufschließen und Reingehen und so angeschaut.
Und das ist tatsächlich so ein Gefängnis, wie man das aus dem Film kennt.
Nur schlimmer.
Also, also mit so richtig Gitterstäben vor den Türen und Gitterstäben an den Fenstern und kleinen Zellen, die waren also teilweise irgendwie einen Meter breit oder so.
Ja, vielleicht 1,20 Meter maximal. Und man kennt also das so aus den Einzelzellen, genau. Die Doppelzellen waren nicht sehr viel größer, aber die waren halt dann höher und da passte dann gestapeltes Bett rein. Mhm. Man kennt das aus den amerikanischen Filmen, was man immer so gruselig findet. Es gibt dann diese Zellen mit den Gittern davor und da steht dann irgendwo eine Toilette in der Ecke und man fragt sich so, das muss ja riesig Spaß machen, A, da eingesperrt zu sein und B, noch vor allen Leuten auf den Pott gehen zu müssen. Diese Zellen waren so klein, die hatten nicht mal ein Klo.
Ne? Ja, also man muss dazu sagen, das Peterborough County Jail war ein Gefängnis, wo hauptsächlich Leute drin waren, die noch, also im Prinzip Untersuchungshaft würde man es in Deutschland, genau, glaube ich, nennen. Ja. Also Leute, die noch nicht vor Gericht waren.
Schlimmer.
Naja, also man muss das gesehen haben und wir haben es natürlich gesehen mit der Kamera. Wir haben dort fotografiert, haben unsere Großformatheimer mitgeschleppt und zusätzlich haben wir auch noch ein kleines Video gedreht. Genau. Wen es interessiert, der soll mal in den Shownotes gucken. Da ist ein Link zum Video vom Peterborough County Jail. Haben wir einfach mal so ein bisschen, also wir wollten es euch einfach mal zeigen, weil interessanterweise, vielleicht erkennt das Gefängnis ja der eine oder andere wieder. Das ist nämlich nicht nur ein sehr fotogenes Gefängnis, sondern das ist auch schon in ganze Mengen Filmen vorgekommen. Es sind da wohl regelmäßig Dreharbeiten. Und deshalb lassen sie es so, wie es ist. Das ist dann 2001, glaube ich,
geschlossen worden.
Da war dann irgend so eine Revolte, da haben sie dann so einen Aufstand im Gefängnis, da haben sie dann die Gefangenen dann
die Wände durchgekloppt.
Ja, Wände durchgekloppt, Löcher in die Wände gehauen und versucht, die Abluftrohre irgendwie zu verbiegen und was weiß ich. Also sehr spannend gewesen. Und wir hatten das dann auch ein paar Stunden für uns. Also war dann wirklich so, hier geht's rein, wir zeigen euch mal kurz, wo das ist. Und jetzt habt Spaß, wir kommen dann nachher und holen euch wieder ab.
Also, genau. Gott sei Dank haben sie nicht hinter uns abgeschlossen. Also.
Ja, aber hat schon was sehr
Beklemmendes.
Was sehr Beklemmendes. Ja. Gut, also das Video steht auf jeden Fall online. Was gibt's noch so? Wir waren ja schon an ganz vielen Plätzen, wir haben ja tierisch viel gemacht.
Genau, wir waren im Gegensatz zum Gefängnis, wo man mit sehr, sehr wenig Licht auskommen musste. Fotografisch waren wir dann auf den Toronto Islands. Das ist so eine kleine Inselgruppe, die liegt im Lake Ontario vor der Küste, quasi sozusagen im See vor der Küste Torontos.
Und ich glaube, auf der Insel gibt's wieder einen See.
Auf der Insel gibt's wieder einen kleinen See, genau. Also das ist sozusagen schwer geschachtelt, ein See in einem See und überhaupt und so. Also man fährt ein Viertelstündchen mit einer Fähre rüber auf diese Inseln. Und das ist dann so ein bisschen, man stellt sich, das ist so ein bisschen wie ein großer Vergnügungspark, der jetzt auch dadurch, dass die Saison am 31. August geendet hat, schon so ein bisschen abgewohnt und fertig aussah, aber trotzdem war noch viel Volk unterwegs, hauptsächlich auch Einheimische und auch ein paar Touristen. Man hat dort dann einen kleinen Vergnügungspark, man hat einen wunderschönen Strand auf der anderen Seite, genau.
Wo ein Schild steht, bitte die Rasenflächen betreten.
Genau.
Also im Gegensatz zu dem klassischen Deutschen, bloß nicht auf dem Rasen, heißt da tatsächlich, Leute, hier, die Rasen sind für euch, macht's euch mal bequem. Also ich könnte mir vorstellen, im Sommer gehen da viele aus Toronto, was halt schon eine Großstadt ist, raus und da ist man in einer Viertelstunde quasi mitten im Grünen.
Genau.
Mit Gänsen und Bäumen und einen tollen Blick auf Toronto, auf die Skyline.
Richtig, und viel Gänseshit auf der Wiese.
Genau, man muss aufpassen, wo man hintritt.
Und was ganz süß ist, also dieser Strand, der dann auf der anderen Seite, der Toronto abgewandten Seite der Insel ist, der sieht halt tatsächlich nicht aus wie ein Strand an einem See.
Das ist wie ein kleines Meer.
Das ist wie ein kleines Meer. Der Lake Ontario, der ist ja so groß, dass man die andere Seite nicht mal erahnen kann. Also man hat eher so das Gefühl, am Meer zu sein. Und da steht dann auch so ein schnubbeliger Winzig-Leuchtturm herum.
Das älteste Gebäude Torontos wohl.
Richtig, angeblich. Und einer der ältesten Leuchttürme, die dort in der Gegend irgendwie ihre Dienste verrichtet haben. Inzwischen sind nur die Bäume drumherum so hoch, dass der Leuchtturm eigentlich untergeht. Also selbst wenn der noch tun würde, man würde ihn nicht, glaube ich, als solchen erkennen, weil das ist Zwergenleuchtturm.
Ich hatte auf dem Weg hin noch den Spaß gemacht und gesagt, ja, wahrscheinlich sehen wir den gar nicht, wahrscheinlich versteckt er sich hinter einem Baum und so war es dann tatsächlich. Aber gut, Kensington Market waren wir wieder.
Genau, unser Lieblingsviertel.
Das ist hier in Toronto eine Ecke, wo es ganz viele, Alternativecke würde ich sagen, wird man es glaube ich zu Hause nennen. Da sind dann ganz viele, so Hippies und ansonsten auch einfach alternative Leute, Geschäftchen, hier ein Laden, dort ein Laden.
Auch alles niedrige Häuser, also man muss dazu sagen, das ist jetzt nicht irgendwie Downtown zwischen Hochhäusern, sondern da stehen so kleine, typisch amerikanisch-kanadische so Holzwohnhäuser, sage ich jetzt mal, also die man so kennt.
Mit bunt angemalten Türen und so.
Genau, und dazwischen sind halt unheimlich viele Lädchen, da gibt es dann kleinen Tibet, wo dann irgendwie 5, 6 tibetische Läden sind, wo man, weiß ich nicht, vom Räucherstäbchen bis über Gebetsflaggen und irgendwelche Mantra-Dinger das ganze Zeug bekommt.
Und Strickmützen.
Und Strickmützen, genau. Und dann gibt es Cafés an jeder Ecke, jedes mit einer anderen Spezialität und jede Menge kleine Krimskramsläden. Und so ist entsetzlich schnubbelig, an jeder Ecke riecht es anders. Mal riecht es nach Obst, mal nach Räucherstäbchen, mal nach chinesischem Dörrfisch oder so. das ist ein tolles Viertel, wo man einfach auch wunderschön Leute gucken und auch Leute fotografieren kann.
Mhm. Da sind wir dann auch mit der Workshop-Gruppe übrigens hingegangen. Wir haben das mal kurz wieder erkundet, geguckt, ob noch alles so ist, wie wir verlassen haben, was auch so war. Und sind dann auch mit den Leuten da hingegangen, um mal so einen halben Tag lang ein bisschen Street-Fotografie zu machen, weil dort findet man die Charaktere, da findet man die interessanten Leute.
Die Steampunk-Society.
Die Mitglieder der Steampunk-Society, die Punks, die 5 Kilo Blech in den Ohren haben, die Leute mit den dicken Tattoos und den grünen Haaren und alles möglich. Also das macht richtig Spaß, weil ja, das sind ja auch Leute, die gern gesehen werden und die haben sich dann auch durch die Bank weg gerne fotografieren lassen. Mhm, also
ich glaube, da hat kein einziger eine Abfuhr bekommen. Die bekommt man dann nicht. Das ist einfach so.
Genau. Ja, also Kensington Market, auf jeden Fall eine Empfehlung, wer mal nach Toronto kommt. Und dann so als quasi krasses Gegenprogramm, das Yonge Dundas Square.
Der Times Square von Toronto sozusagen. Also das muss man sich wirklich vorstellen, wer schon mal in New York war und den Times Square kennt, der weiß, das ist dann so eine Kreuzung, wo zwei große Straßen zusammentreffen, wo dann jede Menge Leuchtreklamen sind von Modegeschäften, von Kinos,
und nicht Zeug, nur Leuchtreklamen, ne? Sondern große LED-Videobildschirme. Also da läuft ja mittlerweile, laufen ja ganze Filme ab.
Da ist es also in der Nacht helllichter Tag, was die Menge an Licht angeht. Die Art des Lichts ist allerdings reichlich schräg. Also wer da rumläuft, hat grundsätzlich eine ungesunde Gesichtsfarbe. Weil man hat da zwischen Grün, Lila und Pink so ziemlich alles kriegt man da geboten an Licht.
Genau, also diese Videobildschirme machen wirklich, da muss man gar kein Straßenlicht mehr haben, sondern diese Videobildschirme machen die Nacht zum Tag. Und da eben Videos laufen und da das farbige LEDs sind, ja, hat man eben auch ständig wechselndes Licht. Mal blau, mal grün, mal rot, mal was weiß ich. Das ist fast wie irgendwo in einer Disco, wenn ständig das Licht wechselt. Das macht dann Spaß, da zu fotografieren. Wir sind dann auch im Nachtfotografie-Teil sind wir dann auch mal noch eine Stunde da rausgegangen und haben, da war gerade ein Konzert auf dem Square und da konnte man ganz toll irgendwie noch Leute und Besucher abgreifen. Und also das war auch Teil von diesem ganzen Ding. Und dann waren wir gestern.
Gestern sind wir wieder eingestiegen. Genau, gestern sind wir nochmal eingestiegen. Wir sind
diesmal nicht ganz legal.
Nicht ganz legal. Also wir haben einen Autotour gemacht über einen Highway. Ich würde mal sagen 1,5 Stunden raus aus Toronto, richtig in die kanadische Pampa und haben dann zuerst eine kleine alte Papierfabrik aus den 1800er Jahren irgendwie angeschaut. Da sind wir dann durch den Zaun geklettert. Und durch dieses Gebäude gestiefelt, also verschiedene Etagen, teilweise mit doch sehr löchrigem Fußboden.
Da ist dann die Taschenlampe nicht ganz unwichtig.
Genau, die Taschenlampe ist wichtig und auch, dass man schaut, wo man hintritt, ist ziemlich wichtig. Sonst kann man da leicht mal 3 Meter runterrauschen irgendwo.
Auch nicht mit der Kamera vorm Auge irgendwie rückwärts gehen, sondern immer schauen, wo der Fuß hintritt. Also da gibt's dann auch teilweise so Ecken, da ist dann der Fußboden mit Holz belegt und das Holz ist natürlich morsch und dann ist aber so viel Dreck drüber, dass man das gar nicht weiß. Man muss dann teilweise auch schon den Tritt testen, bevor man drauf tritt, um so einigermaßen sicher zu sein, dass man nicht durchbricht. Allerdings Gott sei Dank, das meiste dann doch irgendwie Beton und wir haben es gut überlegt.
Genau, was man dann da bekommt, sind dafür so schöne Ein- und Durchblicke durch die verschiedenen Teile so einer Fabrik. So durch eine Tür in den nächsten Raum, wieder durch eine Tür in den nächsten Raum und dann freiliegende Tragwerke, Scherben auf dem Fußboden, Gestrüpp, was von außen in die Fabrik reinwuchert. Also das ist natürlich das typische, was man so schön Urbex nennt, Urban Exploration Feel. Das gibt immer eine besondere Art von Fotos. Das kann man mögen, das muss man nicht mögen. Aber es ist zumindest immer wieder eine schöne Geschichte, um sich mit verschiedenen Lichtsituationen zu beschäftigen und sich immer wieder mal klar zu machen, wie bildet man das Licht eigentlich so ab, dass man wirklich die Richtung genau erkennt und dass man es wirklich optimal rausholt.
Das ist das Interessante. Es geht da, also für uns so für unseren Stil geht es da doch eher um die Kontraste, um eben was das Licht macht und auch durchaus mal darum, dass dann eben da hinten die dunkle Ecke auch wirklich absäuft, weil das dann das Mysterium etwas erhöht und Ich sehe bei Urban Exploration ganz oft so die HDR-Fraktion, die dann das Bild zu Tode Tone mappen und am Schluss kommt was raus, was quasi ja, wo einfach das Mystery weg ist, weil halt alles irgendwie doch ordentlich belichtet ist und darum geht es letztendlich aber nicht, sondern es geht schon darum, dem Ganzen eben dieses Ungewisse zu geben. Das Gefühl, was man in so einem Gebäude hat, ist schon eh schon ein sehr ungewisses.
Also richtig, ich habe gestern dort gestanden und ich meine, ich war noch mit drei anderen Leuten im Gebäude. Also Chris war dabei, Sean war dabei und Ron war mit, also einer der Workshop-Teilnehmer. Und ich stand dann weiter oben. Jeder hatte irgendwie die Kamera ausgerichtet und an meinen Füßen knirschte es. Draußen flatterte irgendwo eine Plane, die machte ganz seltsame Geräusche. Ich hatte wirklich permanent das Gefühl, hinter mir steht jemand. Und es war niemand da, aber es war hochgespenstisch. Und dieses düstere und gespenstische, das kommt meines Erachtens halt durch HDR-Bilder nicht raus. Das ist kein HDR-Gefühl, wenn man da drin steht. Also für mich zumindest war es gestern das nicht, sondern
für mich auch nicht.
Es war wirklich, obwohl es kein großes Gebäude war, obwohl es größtenteils wirklich hell war, hatte es wirklich eine ganz gespenstische Komponente.
So klein war das nicht. Das waren ja irgendwie vier Gebäude, die da aneinander geflanscht waren und man konnte sich also schon so ein bisschen aus
den Augen verlieren, aber nicht aus der Rufweite kommen.
Ja, man konnte sich aus den Augen verlieren, das konnte man ganz gut und es gab halt ganz unterschiedliche Ecken. Die eine große Halle mit dem verrosteten Metalltragwerk oben unterm Dach, wo dann von den Seiten und teilweise durchs Dach eben Licht reinkommt. Und die Ecke unten, wo diese Boilerofen, diese großen waren, die ganz dunkel mit Backsteinbögen und dann draußen die Gegend, wo dann irgendwie so ein alter Ofen steht, der also so zwei Mann hoch irgendwie da rumsteht, riesengroß verrostet, der mal in einem Gebäude stand, aber das Gebäude drumherum ist halt nicht mehr da, sondern nur noch so ein paar Holzlatten, die rumliegen. Und der steht halt jetzt im Freien, wird von Gras umwuchert und dann hast du diesen tollen Kontrast zwischen dem roten Rost und dem grünen Gras und
und hast einen Schwarz-Weiß-Film in der Kamera.
Ja, das ist das einzige, in Anführungszeichen, Problem. Wir können euch jetzt da keine Bilder zeigen, weil die sind analog. Also ich bin mit der, hast du jetzt die Großformat zu Hause gelassen, hast die Nikon FE2 mitgenommen.
Genau.
Was hast du da für einen Film drin gehabt?
Ich habe einen Kodak Tri-X drin gehabt, das ist ein ISO 400 Film und habe ihn ausnahmsweise nicht vorzupushen.
Du hast ihn auf ISO 400 belichtet?
Ich habe ihn tatsächlich auf ISO 400 belichtet, was ich selten genug tue, aber damit ist er schön universell. Also ich habe auch das Stativ eigentlich fast nicht benutzt, weil mit einem 24mm Objektiv an der Kleinbild kommt man eigentlich selten oder kam ich dann selten in Regionen, wo die Belichtungszeiten dann nicht mehr zu halten gewesen wären. Also mit ein bisschen Anlehnen und Aufstützen haut das dann schon hin.
Ja, für mich war es die Großformat, die 4x5 Zoll. Ich hatte da den Tri-X, auch ein Tri-X, aber ein Tri-X 320 drin. Das ist nochmal eine bisschen andere Emulsion. Und dann noch den Provia 100F von Fuji, das ist ein Dia-Film. Habe in letzter Zeit einiges an großformatigem Dia geschossen, weil na, so ein Dia in der Hand haben, das ist einfach ein Erlebnis. Ich weiß auch nicht. Also ein großes Dia, das ist, das macht Spaß, einfach es sich so anzuschauen. Mhm. Und das lässt sich dann auch sehr gut scannen und damit weiterverarbeiten. Naja, also da haben wir tolle Sachen gemacht. Ich hoffe, dass sie auch wirklich so toll rauskommen, wie wir es uns gedacht haben. Und wir werden die dann auch online stellen. Also die werden dann so an den üblichen Stellen auf Flickr und Co.
Und Google Plus
zu finden. Wo findet man denn dich auf Flickr so nebenbei?
Ja, bei mich findet man unter meinem Lieblingsnick Nahlinse auf Flickr, also flickr.com/Nahlinse. Genau.
Und mich gibt es übrigens nicht unter Chris Marquardt da, wenn es interessiert, sondern flickr.com/Nubui, N-U-B-U-I. Das ist mein ältester Nick. Der hat sich da komischerweise gehalten. Gut, dann sind wir noch weitergefahren gestern nach Hamilton. Und da haben wir uns Wasser angeguckt.
Genau, da haben wir uns einen Wasserfall angeschaut. Also um zu den Niagara-Fällen zu fahren, da müssten wir uns ein Auto leihen, dann wären es nochmal eine Dreiviertelstunde weiter raus gewesen und irgendwie irgendwas sträubt sich uns da auch, Niagara-Fälle anzuschauen.
Ach, die sind doch so romantisch.
Ja, genau. Und deshalb rennen da auch so viele Leute rum und sind da so viele Touri-Buden. Wir sind dann in Hamilton gewesen. Das ist eine Stadt von ungefähr 500.000 Einwohner, die sich im Marketing amerikanisch oder Marketing kanadisch City of Waterfalls nennt, eigentlich mehr die City von Smog und Stahlverhüttung.
Genau, es hieß, glaube ich, gestern im Auto hat Schau, glaube ich, erzählt, es sei eine der Städte mit der höchsten Luftverschmutzung in Kanada.
Kein Wunder, gut, ich meine, da ist Stahlindustrie, das kennen wir auch aus dem Ruhrgebiet, da ist die Luft auch nicht so super rein überall gewesen immer. Na, wie dem auch sei, da gibt es zwei Wasserfälle, einen davon haben wir uns angeschaut. Der war ein bisschen davon gequält, dass er so wenig Wasser hatte, aber der fiel dann wirklich schön senkrecht, ich meine so geschätzte 20 Meter in die Tiefe.
Oh, das waren fast schon 30.
Oh, war es vielleicht auch 30, ja. Genau.
Also so tief, dass man sich deutlich böse hätte verletzen bis tot sein können, wenn man runterfällt. Ja, das hat uns aber nicht davon gehindert, zumindest an der einen Seite oben direkt an den Rand zu stehen, so einen Meter vom, mal einen halben Meter vom Abgrund, weil man da so eine schöne Perspektive auf diesen Wasserfall hatte und der... Ja, den dann da gut fotografieren konnte. Und
wir haben uns natürlich auch in der typischen Wasserfallfotografie geübt. Also sprich, schöne lange Belichtungszeiten.
Also das sind Klischeebilder, das kann man gar nicht anders sagen. Das sind Bilder, ich habe dann eben beides versucht, mal die lange, mal die kurze Belichtungszeit, das Wasser mal schön seidig und mal nicht. Und das war dann schon so gegen 17 Uhr ungefähr, da wurde es dann schon so ein bisschen düster. Nicht düster, aber das Licht ging zurück, es war ein überdeckter Himmel, dadurch war das Licht also nicht mehr sonnig, sondern es war einfach so, ja, ich sag mal, 3-4 Blenden dunkler als Sonne. Das hat dann schon ausgereicht, um einfach mit einer kleinen Blende, so 16, 18, 20 und einer niedrigen ISO dann auch mal 2 Sekunden belichten zu können.
Wie gesagt, ich habe es bei ISO 400 hinbekommen, also ja. Blende 22, 2 Sekunden bei ISO 400, so finster war das da schon.
Ja, und damit brauchte man nicht mal einen ND-Filter, um das Wasser weich zu machen. Und dann habe ich das gleiche Bild nochmal mit weit offener Blende und sehr kurzer Belichtungszeit gemacht und einer höheren ISO. Beides vom Stativ, man kann der so schön übereinander legen. Dabei ist mir dann so auf dem Display der Kamera beim Hin- und Herschalten zwischen den beiden Bildern, ist mir dann auch aufgefallen, wie stark doch dieses 24-Tilt-Shift vignettiert bei weit offener Blende.
Brauchst kein Lightroom mehr.
Nee, also müsst ihr mal probieren. Nehmt mal eure Kamera aufs Stativ und dann stellt mal die auf Blendenvorwahl, die Automatik, und dann schießt mal das gleiche Bild mit verschiedenen Blenden und steppt die mal durch. Und dann werdet ihr sehen, die meisten Objektive bei weit offener Blende vignettieren ganz schön. Mhm. Also ist wirklich ganz schön. Also das sieht schön natürlich aus. Aber wenn man dann so den Unterschied zwischen Blende 3,5 und Blende 22 so in einem Schritt sieht, die Vignette geht dann tatsächlich weg, wenn man die Blende weiter zumacht. Man muss die gar nicht so weit zumachen. Die Vignette ist auch schon...
Ist bei 5,6 schon weg.
Bei Blende 5,6 ist die in der Regel schon komplett weg. Aber es ist ein interessantes Phänomen. Gut. Dann, jetzt sind wir schon irgendwie bei 20 Minuten hier. Wir wollten eigentlich nur 5 Minuten
bla,
Hallo
bla,
sagen.
Blablabla.
Wir hören auch gleich auf, weil wir wollen ja gleich los. Noch kurz ein paar der großen Ahas und Ohus vom Workshop.
Genau.
Wir hatten ja da so, also es war eine ganz gemischte Gruppe. Es waren ein paar dabei, die sich so als technisch gute Fotografen gesehen haben. Hat sich dann rausgestellt, dass die auch noch was lernen konnten. Es waren ein paar dabei, die eher so aus der künstlerischen Ecke kamen, die nichts mit dem Technischen am Hut hatten.
Und welche, die sich als absolute Anfänger bzw. Anfängerinnen gesehen haben und eigentlich so auftauchten mit, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, ich schaue mal, was hier passiert.
Mhm. Aber das finde ich immer spannend, weil ich habe dann mal geguckt, dass wir dann mal so ganz, dass wir mal Grundlagen abklopfen. Und da hat sich herausgestellt, dass eben ja, so eine der wichtigsten Grundlagen, zumindest was das Technische der Fotografie angeht. Also fangen wir mal vorne an. Es geht beim Fotografieren aus unserer Sicht ja eher ums Geschichtenerzählen. Du schaust dir ein Bild an und wenn da eine Geschichte in deinem Kopf abgeht, dann passiert da was, dann geht da was. Und diese Geschichte, naja, die passiert halt in manchen Situationen einfacher oder nicht so einfach. Aber um eine Geschichte zu erzählen, um ein gewisses Ding hervorzurufen mit der Fotografie, musst du halt gewisse handwerkliche Dinge drauf haben. Also wenn ich was Düsteres erzählen möchte, dann muss ich wissen, wie ich das Bild düster kriege. Oder wenn ich ein desolates Feeling haben möchte, ein einsames, kaltes, was weiß ich, Feeling haben möchte, dann muss ich wissen, wie ich das über einen entsprechenden Weißabgleich vielleicht hinbekomme, dass das Bild, dass die Färbung des Bildes entsprechend wirkt. Das sind Dinge, die kann man zwar hinterher irgendwie gerade ziehen, aber eben nicht ganz. Also wir haben den Teilnehmern einfach mal gezeigt, wie man ordentlich gut richtig belichtet, wie man einen tollen Weißabgleich hinbekommt, der dann auch zur Stimmung passt. Und selbst die gestandenen Profis, die wussten zum Teil noch nicht mal, also ich sage jetzt keine Namen, aber da war dann schon so dieses, oh, jetzt habe ich die Kamera seit vier Jahren und ich habe doch tatsächlich bisher noch nie einen manuellen Weißabgleich gemacht. Mhm. Und da kam dann plötzlich Farben raus mit Hauttönen, mit Dingen, die unglaublich gut waren im Vergleich zu dem, was so die Automatik
Genau, oder beim Thema Nachtfotografie, das fand ich sehr spannend, wie man halt die typischen Lichter einer Skyline tatsächlich auch beeinflussen kann oder für sich halt in Anführungszeichen färben kann, wenn man an der Kamera einfach mal mit dem Weißabgleich spielt. Also da haben auch Leute ein und dasselbe Bild mit 3 oder 4 verschiedenen Weißabgleich-Presets aufgenommen und da kam dann eine Skyline raus, die mal blau schimmerte, mal rot schimmerte, solche Dinge. Mhm. Und das war tatsächlich ein ganz interessanter Effekt. Also es ist in erster Linie scheinbar ein, in Anführungszeichen, Effekt, aber man muss diese Experimente halt einfach mal machen, um das in petto zu haben für den Fall der Fälle, dass man das mal braucht, um seine Story zu erzählen. Mhm. Analogfotografen machen solche Experimente zum Beispiel mit verschiedenen Filmarten, mit Push oder Pull, teilweise mit ganz wilden Geschichten, wo dann auch kommt, naja, muss man nicht haben, muss einem nicht gefallen, aber man hat es in petto für den Fall der Fälle, dass man diese Stimmung mal erzeugen möchte. Mhm. Und das ist eigentlich so unser Credo, ne? Also unser Aufruf auch, probiert das einfach aus. Also traut euch mal, Dinge einfach mal anders zu machen als normal. Ihr müsst das Zeug dann ja nicht zeigen, aber probiert es mal, um zu wissen, was passiert am Ende.
Und wir haben dann auch ganz bewusst wieder mit Graukarte gearbeitet. Gott, hier, die könnt ihr verwenden, um die Belichtung genau dahin zu bekommen, wo ihr sie haben möchtet, um eure Geschichte zu erzählen. Den Weißabgleich, da ist natürlich die Graukarte auch prädestiniert dafür, um die Sache so hinzubekommen, wie man möchte. Und zwar interessanterweise besser, als man es von Hand in Lightroom hinziehen kann. Das ist das Ding. Also man sagt immer so schön, naja, das kann ich ja hinterher tun. Das geht ja im RAW-Foto alles hinterher. Jetzt haben wir diese Warm-Kalt-Achse, diese Blau-Gelb-Achse, die in Lightroom oder Photoshop oder was weiß ich, überall irgendwie eben Weißabgleich heißt. Da gibt es diesen einen Slider. Naja, der zieht eben das Ganze auf dieser Warm-Kalt-Achse hin und her. Aber zu diesem Weißabgleich gehört auch noch der sogenannte Tint, die Färbung. Das ist dieser Grün-Magenta-Stich, den man mit einem zweiten Slider hinbekommen kann. Und plötzlich haben wir ein zweidimensionales System. Plötzlich haben wir hier nicht mehr nur linear, wo man sagt, naja, jetzt bin ich fertig, sondern jetzt muss man plötzlich diese zwei Parameter in Einklang bringen. Das tut die Graukarte für uns. Aber hinterher in Lightroom versuchen, den Slider so zu ziehen und beide so miteinander irgendwie hinzubekommen, dass nachher die Hauttöne da sind, wo sie sein sollen, das geht nur mit wirklich viel Erfahrung. Da kann man sich durch den richtigen Einsatz von den richtigen Werkzeugen, kann man sich da eine extrem viel Arbeit abnehmen lassen, beziehungsweise es wahrscheinlich hinbekommen, wie man es manuell wahrscheinlich nicht hinbekommen würde. Also da haben wir, die Gesichter auf dem Workshop waren der Hammer, wo die Leute dann das erste Mal wirklich aus ihrer Kamera ein richtig geiles, gut belichtetes und von den Farben total stimmiges Bild rausbekommen haben. Und das geht eben wirklich mit sehr einfachen Mitteln, unter anderem eben mit der Graukarte. Und da haben wir dann auch fleißig geübt. Übrigens, das ist die kleine Meldung für unseren Sponsor, muss schon drin sein.
Das ist die Graukarte von enjoyyourcamera.com.
Ganz genau. Da habe ich ja am Anfang des Jahres mit dem Ingo Quendler gesprochen von enjoyyourcamera.com und habe ihn gefragt, ob er denn nicht Graukarten für die Workshop-Teilnehmer zur Verfügung stellen möchte. Und der hat dann ja mal eben so einen großen Karton mit ein paar hundert Graukarten rausgerückt, die ich jetzt auch fleißig hier nach USA mitgenommen habe und auch in Deutschland auf den Workshops, weil das Tool wichtig ist und weil man damit zumindest in ein paar Prozent der Fälle, in denen man sie einsetzt, klasse Ergebnisse bekommt. Ich schieße auch viel mit Automatik, ich schieße auch viel mit automatischem Weißabgleich und die Belichtung lasse ich auch auf die Kamera machen, wenn es schnell gehen muss. Aber wenn ich mir dann doch mal irgendwo die Zeit nehme, was ordentlich zu machen, na dann bin ich eben mit dieser Graukarte gut bedient. Also das ist so ein Tool, was ich denke, was jeder haben sollte. Also die Teilnehmer von diesem Workshop
Nehmen
die auf jeden Fall alle mit und haben sie jetzt auch.
Es gibt übrigens noch ein ganz wichtiges Tool, was man immer dabei haben sollte. Das haben wir bei dem Workshop wieder gemerkt. Das nennt sich Kameramanual.
Kamerahandbuch. Ich habe das auch in die Mail, in die letzte Mail an die Teilnehmer geschrieben. Bringt bitte das Kamerahandbuch mit. Die Hälfte hat es nicht getan. Und das hat uns wieder Zeit gekostet, weil wir, ja, jetzt müssen wir rausfinden, wie wir bei diesem Nikon-Modell den manuellen Weißabgleich hinbekommt. Und
Also mein Highlight war eigentlich einer der Teilnehmer, der mir auf Knien gedankt hat, dass ich ihm gezeigt habe, wo er den Fokuspunkt auf seiner Nikon arretieren kann, weil er genau wie ich Linksäuger ist und sie ständig mit der Nase auf dem Joystick den Fokuspunkt verstellt. Und er hat diesen, ich meine, da steht auch nur ein L groß neben diesem Joystick. Mhm. Und er hat seit 3 Jahren diese Kamera oder seit 4 Jahren und kämpft seitdem mit dem Fokuspunkt. Und
du bist Linksäuger.
Linksäuger, genau.
Ich bin Rechtsäuger. Was seid ihr denn? Links- oder Rechtsäuger? Das ist interessant. Also die Linksäuger haben, also das sehe ich bei dir, bei der Nikon FE2, bei der Spiegelreflex, bei der analogen. Die Nikon FE2, die ist nur also stellt man an, indem man den Spannhebel so ein Stück rausstellt. Also den klappt man so zu sich hinklappt. Und wenn du dann, für einen Rechtsäuger ist das kein Problem, weil der Spannhebel dann rechts vom Kopf ist und aus dem Weg. Aber für einen Linksäuger, du hast dann ständig diesen Spannhebel im Auge.
Genau. Ich habe also jetzt gelernt, scharf zu stellen mit einer gewissen Distanz zum Sucherokular. Also das ist.
Du könntest alternativ die Kamera einfach rumdrehen und auf den Kopf stellen. Dann hast du den Spannhebel wieder auf der anderen Seite.
Genau, aber das hilft mir auch nicht wirklich weiter, weil da müsste ich auch meine Hände umdrehen. Nee, also ist mir dann doch ein bisschen anstrengend.
Das habe ich dieses Wochenende auf dem Workshop auch mal ausprobiert, als wir diese Nachtfotografie gemacht haben. Also man hat hier von dem Gebäude vom Dach oben, das ist das alte Sears Warehouse, also hier war irgendwie Lager für Sears, große Ladenkette, Kaufhauskette, und von dem Dach dieses Gebäudes, was irgendwie 10 Stockwerke hat oder so, hat man einen super Blick auf die Toronto Skyline. Also unglaublich, das ist wie für dieses Gebäude hinkomponiert. Mhm. Also man muss sich eigentlich nur noch hinstellen, das Stativ aufbauen und dann
das Bild ist eigentlich fertig, das muss man nur noch abfotografieren.
Das Bild ist eigentlich fertig und das ist übrigens, kleine Nebenbemerkung, in Toronto toll. Toronto ist eine Stadt, die ist nicht so eng gestopft wie andere. Also man findet zwischen den Hochhäusern auch immer wieder große, freiere Flächen mit niedrigeren Gebäuden. Es ist also nicht so alles so in den Himmel hochgebaut. Aber egal. Und dann stehen wir also da oben und naja, diese Reling um das Dach, die ist halt dann doch etwas hoch und dann muss man das Stativ recht weit ausfahren und dann ist man etwas wackelig, wenn das Stativ zu weit ausgefahren ist. Und dann habe ich mir dann den Spaß gemacht und diese Reling ist auch irgendwie hat eine gewisse Breite, also man kann da so ein kleines Stativ mit eingefahrenen Beinen draufstellen. Ja, dann habe ich mir zugunsten der Stabilität dann das Stativ umgebaut, habe die Säule umgekehrt da reingehängt und habe dann die Kamera unten reingehängt. Also die hing dann unten zwischen den Stativbeinen, das stand dann vor mir auf dieser Reling. Ja, als Resultat musste ich dann halt die Kamera auf den Kopf bedienen.
Da wird Lightroom sich wieder wundern. Was die Orientierung angeht des Bildes.
Das ist interessant. Da habe ich dann gelernt, dass die automatische Orientierung nur seitwärts und hoch funktioniert. Auf dem Kopf funktioniert die nicht. Das heißt, die Bilder sind dann tatsächlich auch alle auf dem Kopf in Lightroom gelandet. Und ich musste die auch alle umdrehen, war dann kein Problem. Aber die Kamera auf dem Kopf bedienen, ist auch mal was Neues.
Das ist eine Herausforderung, ja.
Na gut. Ja, was haben wir denn? Oh, noch.
Eine Sache fand ich noch ganz schön auf dem Workshop. Chris hat die Leute mal wieder rausgeschickt, gerade zum Thema Belichtung und Weißabgleich, das Ganze mal ein bisschen zu üben in so Zweier- und Dreier-Porträt-Sessions. Leute, die schon mal auf einem Happy-Shooting-Workshop waren, kennen das ja. Und normalerweise sagen wir ja, aber ganz wichtig bei Porträts, schaut, dass der Fokus, dass die Augen scharf sind. Und wenn ihr halt mit einer sehr weit offenen Blende arbeitet und einem entsprechend teligen Objektiv, dann ist das möglicherweise nicht möglich, auf beide Augen scharf zu stellen. Dann nehmt das, was der Kamera am weitesten zugewandt ist, also das Nächste. Und wir hatten jetzt nun einen Teilnehmer dabei, der hat das nun ausgerechnet mal nicht getan, mit Absicht, sondern der hat sein Model, das war eine der Teilnehmerinnen, die irgendwie asiatisch stämmig ist, hat die so aufgenommen von schräg oben, dass der Fokus auf dem Scheitel ihrer schwarz glänzenden Haare war. Das Ganze mit einem 50 mm 1.2 bei weit offener Blende. Also da ist sowieso der Schärfebereich irgendwie so dünn wie ein Stückchen Papier. Und das hatte da zur Folge, dass das Gesicht in so einer milchigen Unschärfe verschwand. Also nicht so viel, dass es irgendwie nicht mehr als Gesicht zu erkennen war, sondern gerade eben nicht scharf. Und die Hauttöne wurden dadurch wunderschön. Es kam halt dieser gewisse mystische, so ein bisschen zartmilchige Glanz darüber. Und gleichzeitig durch diesen Fokus, also wirklich auch knackscharf auf diesen Scheitel dieser schwarz glänzenden Haare, kam aber auch wieder dieses asiatische Extrem. Also die Charakteristik eigentlich dieses Mädchenkopfes kam gerade durch diesen versetzten Fokus extrem geil raus. Mhm. Also das war wieder so ein Es war eine kreative Entscheidung von ihm, die er getroffen hat, halt den Fokus nicht auf die Augen zu legen. Und das machte das Bild eigentlich zu einem 100%igen Treffer. Also wir hatten eine Reihe von schicker Porträts von ihr, weil sie nun auch vom Typus her einfach interessant war. Also es gab viele, wo man gesagt hätte, hey, geil, schönes Licht, schön gesetzter Fokus, passt. Aber das Foto hat eigentlich hat sozusagen den Bonus des Tages bekommen, weil das war einfach ein Traum, gerade weil der Fokus nicht da war, wo er schulmäßig hingemusst hätte, sondern weil da, wo er saß, das eigentlich die Geschichte unterstützt hat.
Also lernen, wie man es in Anführungszeichen richtig tut, ist gut, aber das hinterher dann irgendwie über Bord werfen ist vielleicht auch kein schlechtes Ding. Das Bild hat wirklich wow gemacht. Mhm. Ich hoffe mal, dass es online stellt. Falls es noch vor dem Donnerstag tut, dann packen wir da noch einen Link in die Shownotes. Ansonsten ja, erinnert mich dran, ich versuche es nochmal rauszusuchen. Ja, das denke ich war's.
Wir möchten noch einen Hinweis loswerden auf den nächsten Workshop. Wir haben noch einen absolut analog Workshop, einen Puncher-Workshop für Einsteiger. Mhm. Und zwar am 22. und 23. Oktober dieses Jahres. Also wer noch Lust hat, mal ein bisschen sich die Finger nass zu machen und Dunkelsackgesichter zu produzieren und solche Dinge, der sei herzlich eingeladen, sich da auf den Workshop zu registrieren. Wir haben, glaube ich, noch zwei Plätze.
Ich denke, es sind noch ein bis zwei Plätze frei. Und der findet statt in Braunschweig und dort ja, ganz um die Ecke gibt es irgendwie ein, zwei Möglichkeiten, auch sehr günstig zu wohnen. Das B&B-Hotel zum Beispiel. Also man kommt da auch ganz, ganz praktisch unter.
Räumlichkeiten von Spürsinn.
Genau, Räumlichkeiten von Spürsinn, die ja auch eine ganze Menge Workshops machen, die absoluten Spezialisten fürs Analoge. Und die ja mittlerweile auch richtig geile Räume haben, wo man richtig gut punchen kann. Also auch Platz und große Waschbecken und was man eben alles dazu braucht. Und ein sehr interessantes Gelände, auf dem man auch toll fotografieren kann. Richtig, genau. Mit alten Backsteinen und allem Möglichen drumherum. Also das nochmal Mitte, Ende Oktober. Schaut es euch an. Das findet ihr auf, wo findet man? Absolutanalog.de.
Ganz genau.
Genau, absolutanalog.de. Einsteiger-Workshop für Puncher, für Ein- und Umsteiger. Also wenn ihr mal früher analog geschossen habt und da wieder zurück wollt, ja, kommt dahin. Ihr braucht auch nicht mal unbedingt eine eigene Kamera. Wir stellen euch gerne eine. Die Materialien, Filme und Chemie sind auch im Preis enthalten. Also auch da habt ihr, braucht ihr nicht groß Voraussetzungen mitbringen. Jeder ist gerne willkommen. Zwei Plätze noch frei.
So, und einen ganz besonderen Gruß möchte ich noch loswerden an die Hörer von der Motivklingel, die wir in der letzter Zeit ja nicht allzu viel von mir verwöhnt werden. Ich habe ja meinen eigenen Podcast, manche Happy-Shooting-Hörer werden das wissen, www.monismotivklingel.de, und hier seien all meine super tollen Hörer, die mir regelmäßig Vorschläge und Mails und Fragen und sonst was schicken, mal ganz, ganz herzlich gegrüßt. Ich werde auch auf Twitter darauf hinweisen, dass es so wenigstens ein bisschen Moni diesmal in Happy Shooting zu hören gibt.
Ja, und vielleicht auch bald mal wieder in der Motivklingel. Ansonsten
genau. Themen habe ich genug.
Themen hast du genug. Ansonsten, wer dir folgen möchte, der kann das zum Beispiel auf Twitter tun. Du bist die Nahlinse.
Genau.
Oder auf Google+. Du bist Monika André. Mhm. André schreibt sich A-N-D-R-A-E.
Ganz genau.
Und auf Flickr bist du auch die Nahlinse. Und ich bin auf Twitter der Chris Marquardt, auf Google Plus der Chris Marquardt und auf Flickr der Nubui. Und ja, ich würde sagen, in diesem Sinne verabschieden wir uns. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche, bis nächste Woche dann wieder Happy Shooting an dieser Stelle erscheint.
Genau, und wir sollten uns mit dem üblichen Gruß verabschieden, richtig?
Genau, und das machen wir zusammen.
3, 2, 1, Happy Shooting! Ja, sehr schön. Schöne Grüße noch an euch nach Kanada, Toronto. Ja, obwohl, wenn ihr das hier hört, seid ihr ja auch schon wieder zu Hause. Denn nächste Woche Dienstag soll es hier wieder weitergehen mit Happy Shooting, so nicht irgendwas Schlimmes dazwischen kommt. Und dann werden wir ganz viele angehäufte E-Mails von euch, da hat sich schon ein großer Stapel gebildet, mit Tipps und News und so weiter, abarbeiten. Natürlich werden wir auch Aufgaben auflösen und auch eine neue Aufgabe wieder stellen. Ja, bin ich ganz sicher, das kriegen wir alles irgendwie hin. Bis dahin, habt bitte noch etwas Geduld. Wir hören uns wieder. Und nicht zu vergessen, enjoyyourcamera.com. Vielen Dank an dieser Stelle für eure Unterstützung. Und auch ihr könnt davon profitieren, denn egal, was ihr da bestellt, geht einfach mal auf enjoyyourcamera.com/happyshooting. Da steht der super geheime Geheimcode, den ihr bei jeder Bestellung angeben könnt. Und dann gibt es 5% auf alles. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.